Wir stehen in Josua 3. Wir haben bereits die Verse 1 bis 6 gelesen. Und wir haben uns heute Morgen damit beschäftigt, dass die Bundeslade ein klarer Hinweis ist im Alten Testament auf den Herrn Jesus als Gott und Mensch in einer Person, als der Versöhner durch sein Blut. Was vielleicht noch zu sagen ist, was ich nicht erklärt habe heute Morgen: In der Bundeslade drin waren die 10 Gebote. Und in Psalm 40, da haben wir einen messianischen Psalm, also einen Psalm, der auf Jesus Christus als verheißener Messias hinweist. Und dort hören wir seine Stimme, die sagt: Dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Das ist die Bundeslade und die Tafeln im Innern der Bundeslade. Ich lese weiter in Josua 3, Vers 7. Und der Herr sprach zu Josua: An diesem Tag will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie wissen, dass so wie ich mit Mose gewesen bin, ich mit dir sein werde. Und du sollst den Priestern, welche die Lade des Bundes tragen, gebieten und sprechen: Wenn ihr an den Rand des Wassers des Jordan kommt, so bleibet im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Kindern Israel: Tretet herzu und hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Und Josua sprach: Hieran sollt ihr wissen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist. Und dass er die Kanaaniter und die Hethiter und die Heviter und die Perisiter und die Gergasiter und die Amoriter und die Jebusiter gewisslich vor euch austreiben wird. Wenn er hier betont, hier wird der lebendige Gott offenbar, dann betont er den Unterschied zu den toten Göttern der Kanaaniter. Vers 11. Siehe die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde. Zieht vor euch her in den Jordan. Und nun nehmt euch 12 Männer aus den Stämmen Israels, je einen Mann für den Stamm. Und es wird geschehen, wenn die Fußsohle des Priesters, welche die Lade des Herrn, des Ewigen des Herrn der ganzen Erde tragen, in den Wassern des Jordan ruhen wird, so werden die Wasser des Jordan, die von oben herabfließenden Wasser, abgeschnitten werden. Und sie werden stehen bleiben wie ein Damm. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, indem die Priester die Lade des Bundes vor dem Volk hertrugen. Und sobald die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, welche die Lade trugen, in den Rand des Wassers tauchten, der Jordan aber ist voll über alle seine Ufer die ganze Zeit der Ernte hindurch, da blieben die von oben herabfließenden Wasser stehen. Sie richteten sich auf wie ein Damm, sehr fern bei Adam, der Stadt, die seitwärts von Zaretan liegt, und die nach dem Meer der Ebene, dem Salzmeer, hinabfließenden, wurden völlig abgeschnitten. Und das Volk zog hindurch Jericho gegenüber. Und die Priester, welche die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes auf dem Trockenen in der Mitte des Jordan. Und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollends über den Jordan gegangen war. Nun, wir haben gesehen, was die Bedeutung des Jordans ist, als dem Todesfluss. Und wir sehen, zuerst müssen die Priester mit der Bundeslade ins Wasser hineinstehen. Und dann geschieht das Wunder, dass der Jordan eben zum trockenen Fluss wird. Das Wasser wird wie ein Damm aufgerichtet und der Rest fließt hinunter ins Tote Meer. Und das ganze Volk geht zwar durch den Jordan, aber eben nicht durchs Wasser, sondern durchs Trockene. Und das ist ja das Entscheidende. Der Herr Jesus, er ist für uns in den Tod gegangen auf Golgatha. Und alle, die an ihn glauben, die dürfen mit Paulus sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Aber wir haben gar nichts davon gemerkt. Er hat all die Leiden und die Leiden des Todes auf sich genommen. Uns wird das einfach zugerechnet. Sein Tod ist unser Tod. Wenn wir uns nämlich durch den Glauben in der Bekehrung mit dem Herrn Jesus identifizieren und sagen, er ist für meine Sünden gestorben, dann rechnet Gott uns den Tod des Herrn Jesus so zu, wie wenn wir selber am Kreuz gewesen wären. Aber eben, wir haben die Leiden des Todes nicht erlitten, er hat es erlitten. Und so ist es eben ganz entscheidend, dass die Priester, die Lade trugen, die gingen ins Wasser, dann wurde es abgeschnitten. Und dann kann das ganze Volk mitgehen. Etwas Ähnliches, nur so als Vergleich, finden wir auch in der Symbolik der Arche Noah. Gottes Zorn war über dieser Welt, aber Gott gab einen Ausweg, die Arche. Sie ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Alle, die gerettet werden wollten, die mussten durch die Türe hineingehen in die Arche. Und dann kam die Sintflut. Und die Sintflut hat die Arche getroffen. Aber die, die drin waren, die waren verschont. Und so ist das auch ein Bild. Der Jesus ging in das Gericht des Todes hinein. Aber alle, die an ihn glauben, ihnen wird das zugerechnet, aber sie waren so in Sicherheit, wie die Leute in der Arche in Sicherheit waren. Das Gericht hat nur die Arche getroffen, aber die, die in der Arche waren, die wurden verschont. Und trotzdem gingen sie durchs Gericht der Sintflut hindurch. Und so ist es auch für uns. Der Jesus hat alles getragen. Und darum wird das jetzt auch hier so vorgestellt, die Bundeslade geht voraus in großem Abstand, einen Kilometer voraus, geht hinein in den Jordan und dann kann das Volk einfach so nachfolgen. Und es ist auch kein Zufall, dass wir hier lesen, dass das Wasser da bei Adam abgeschnitten wurde. Das ist wieder ein Hinweis, dieser Ortschaftsname Adam, auf den Stammvater der Menschheit, der das ganze Problem der Schuld, der Sünde in die Welt gebracht hatte, Adam. Das Wasser floss dann runter und hier steht in Vers 16, und die nach dem Meere, der Ebene, dem Salzmeer hinabfließenden, wurden völlig abgeschnitten. Für Ebene steht eben im Grundtext Arava. Und das ist, das habe ich gestern erklärt, dieser Ausdruck im Buch Josua, der wiederholt vorkommt und der bezeichnet nicht irgendeine Ebene, sondern genau diese Tiefebene des Toten Meeres. Das ist die Arava. Und dann heißt es, das Salzmeer, das ist der biblische Name für das Tote Meer. Yam Melach, Meer des Salzes. So wird das Tote Meer schon genannt in 1. Mose 14, in der Zeit von Abraham. Das bedeutet also, schon damals hatte dieses Meer eine Salzkonzentration, die eben ganz ungewöhnlich war. Ich war in den Ozeanen, hat der Schöpfer eine Konzentration hineingegeben von etwa rund 3%. Und das ist notwendig zur Desinfektion. So viele Tiere in den Ozeanen sterben tagtäglich und diese Salzbeigabe des Schöpfers bewirkt eben, dass eine Desinfektion möglich ist im Blick auf die anderen Lebewesen. Aber im Toten Meer, da gibt es eine überhöhte Konzentration. Heute ist es so, dass der Prozentsatz liegt bei rund 30%. Also, wenn man zu Hause totes Meer spielen will, Badewanne, ein Drittel Salz, zwei Drittel Wasser, dann ist das totes Meer. Allerdings ist es nicht nur NaCl, Kochsalz, sondern es sind diverse weitere Salze, die da drin sind. Aber die eben das ausmachen, dass Fische da nicht leben können. Und darum die deutsche Bezeichnung totes Meer ist voll zutreffend. Und die Bezeichnung in der Bibel, Salzmeer, spricht eben auch von dem Meer des Todes, in das der Jordan hinabsteigt, wie ich schon erklärt habe. Und nun gehen wir weiter mit Kapitel 4. Und es geschah, als die ganze Nation vollends über den Jordan gezogen war, da sprach der Herr zu Josua und sagte: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, je einen Mann aus einem Stamm, und gebietet ihnen und sprecht: Hebet euch auf von hier, aus der Mitte des Jordan, von dem Standort, wo die Füße der Priester festgestanden haben. 12 Steine, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie nieder in dem Nachtlager, wo ihr diese Nacht übernachten werdet. Und Josua rief die 12 Männer, die er aus den Kindern Israel bestellt hatte, je einen Mann aus einem Stamm. Und Josua sprach zu ihnen: Geht hinüber vor die Lade des Herrn, eures Gottes, in die Mitte des Jordan, und hebet euch ein jeder einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme der Kinder Israel, damit dies ein Zeichen unter euch sei. Wenn eure Kinder künftig fragen und sprechen: Was bedeuten euch diese Steine? So sollt ihr zu ihnen sagen, dass die Wasser des Jordan vor der Lade des Bundes des Herrn abgeschnitten wurden. Als sie durch den Jordan gingen, wurden die Wasser des Jordan abgeschnitten. Diese Steine sollen für die Kinder Israel zum Gedächtnis sein, ewiglich. Und die Kinder Israel taten also, wie Josua geboten hatte, und hoben 12 Steine auf aus der Mitte des Jordan, so wie der Herr zu Josua geredet hatte, nach der Zahl der Stämme der Kinder Israel. Und sie brachten sie mit sich in das Nachtlager hinüber und legten sie dort nieder. Und 12 Steine richtete Josua auf in der Mitte des Jordan, an der Stelle, wo die Füße der Priester gestanden hatten, welche die Lade des Bundes trugen. Und sie sind dort bis auf diesen Tag, das heißt bis auf den Tag der Abfassung des Buches Josua, waren sie immer noch da. Und die Priester, welche die Lade trugen, blieben in der Mitte des Jordan stehen, bis alles vollendet war, was der Herr dem Josua geboten hatte, zu dem Volk zu reden, nach allem, was Mose dem Josua geboten hatte. Und das Volk eilte und zog hinüber. Und es geschah, als das ganze Volk vollends hinübergezogen war, da zogen die Lade des Herrn und die Priester angesichts des Volkes hinüber. Und die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse zogen gerüstet vor den Kindern Israel her, wie Mose zu ihnen geredet hatte. Bei 40.000 zum Heer gerüstete zogen sie vor dem Herrn her zum Streit in die Ebenen von Jericho. An selbigem Tag machte der Herr den Josua groß in den Augen von ganz Israel. Und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten alle Tage seines Lebens. Wir sehen also den entscheidenden Moment im Leben von Josua als Führer war dieser Durchzug durch den Jordan. Das war der Moment, wo Israel dann diese volle Anerkennung Josua gab, die sie schon früher Mose gegeben hatten. Und da ist eben wichtig zu sehen, diese Parallele. Der Durchzug durch den Jordan hat seine Parallele im Durchzug durchs Rote Meer, durchs Schilfmeer, nach dem Auszug aus Ägypten. Und es ist so, dass beides spricht von dem Tod Christi. Der Jordan, das haben wir gesehen, das ist klar. Aber wie ist das mit dem Schilfmeer? Nun, in 1. Korinther 10 erläutert der Apostel Paulus, dass der Durchzug durchs Rote Meer eine Art Taufe war. Und zwar heißt es dort in 1. Korinther 10, ab Vers 1, denn ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden, in der Wolke und in dem Meer. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, welcher nachfolgte. Der Fels aber war der Christus. Also hier wird gesagt, dass die Israeliten alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Moses getauft wurden. Also der Durchzug durchs Rote Meer wird hier eine Taufe auf Moses genannt. Und die Taufe spricht eben von dem Tod. Die Taufe bedeutet ja ein Begräbnis, denn wenn man einen Täufling untertaucht, das bedeutet, er ist gestorben, und wenn er wieder heraufkommt, nach ganz kurzer Zeit, nach ein paar Sekunden, es ist ja nur ein Bild des Todes, dann das Heraufkommen, das symbolisiert die Auferstehung. Und nun wird gesagt, der Durchzug durchs Rote Meer war eine Taufe auf Mose, also bedeutet das Hindurchgehen durchs Meer, Sterben und das Heraufkommen wieder Auferstehung. Dass man überhaupt gut verstehen kann, warum die Taufe ein Bild des Todes ist, nur der Hinweis, wie war das früher bei der Schifffahrt auf den Ozean, wenn jemand gestorben ist? Dann konnte man den nicht konservieren, um ihn dann irgendwo mal später, wenn man wieder in einem Hafen ankommt, zu begraben. Also man begrub die Toten auf den Schiffen, indem man sie über Bord warf. Und so wurde das Meer zum Grab. Ja? Darum heißt es übrigens auch in Offenbarung 20 bei der letzten Auferstehung zum Gericht, dass das Meer gibt seine Toten wieder. All die, die in den Ozeanen begraben worden sind, auf diese Weise. Ja, und dann versteht man eben, warum der Apostel Paulus in Römer 6, Vers 4 die Taufe so beschreibt. Römer 6, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf das gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also die Taufe ist durch das Untertauchen, ist eben nicht eine Besprengung, Taufen bedeutet hineinführen in ein anderes Element, ein wirklich begraben werden, und das Heraufkommen spricht dann von der Neuheit des Lebens durch die Auferstehung des Herrn Jesus. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wie ist denn das in der Bildersprache der Bibel? Das Volk Israel in Ägypten und der Pharao in der Sklaverei, das leuchtet ein. Das ist ein Bild des alten Lebens unter der Herrschaft von Satan. Der Pharao symbolisiert Satan, der genannt wird in Johannes 12, 31, der Fürst dieser Welt. Oder noch schlimmer, in 2. Korinther 4, 4, der Gott dieser Welt. Und der Zusammenhang ist übrigens sehr direkt zwischen Pharao und Satan. Man muss ja bedenken, dass der Pharao sich als Gott verehren ließ. Und er betrachtete sich quasi als der oberste Gott über Ägypten. Und 1. Korinther 10, Vers 20 sagt, dass die Nationen, dass sie in ihrem Götzendienst eben nicht letztlich Gott verehren, sondern Dämonen. Was sie eben da bringen an Opfern, das bringen sie nicht Gott da, sondern den Dämonen. Dämonen verstecken sich hinter den Götzenbildern der Religionen dieser Welt. Und darum hinter Pharao stand direkt Satan. Also, der Pharao, ein Bild von Satan, das Volk Israel beherrscht von ihm, unterdrückt in Sklaverei. So ist der Teufel eben ein harter Herrscher über die ungläubigen Menschen. Sie sind versklavt und müssen das tun, was er will. Und dann kam eben die große Wende mit dem Passa. Israel nahm Zuflucht unter dem Blut des Passahlammes ein klarer Hinweis auf den Herrn Jesus. Und das führte zur Befreiung von Pharao und auch zur Befreiung von Ägypten. Ägypten selber ist ein Bild der Welt. Wohlverstanden, im Neuen Testament wird das Wort Welt in ganz verschiedenen Weisen benutzt. Zum Beispiel kann Welt bedeuten die Menschheit. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Da bedeutet Welt, das griechische Wort Kosmos, die Menschheit. Aber der gleiche Mann, der das Johannesevangelium geschrieben hat, schreibt in 1. Johannes 2, liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Und da spricht er natürlich nicht von der Menschheit, sondern spricht er von diesem System, das Satan aufgebaut hat und das beherrscht ist durch ein Drei-Punkte-Programm. 1. Johannes 2. Vers 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Also da muss Welt etwas ganz anderes bedeuten. Denn in Johannes 3, Vers 16 heißt es, dass Gott die Welt geliebt hat. Aber hier wird gesagt, wenn jemand die Welt liebt, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das gleiche Wort Welt bedeutet hier ein System, das Satan aufgebaut hat. Und zwar so, Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Man kann alles in diesem von Satan beherrschten System eben katalogisieren in diese drei Punkte: Lust des Fleisches, Lust der Augen und Hochmut des Lebens. Natürlich, die Welt ist sehr, sehr vielfältig. Das ist nicht ein Katalog von, sagen wir, 12 oder 13 Punkten, wie manche vielleicht denken. Nein, es ist viel, viel komplizierter. Aber diese 12, 13 Punkte sind auch drin. Aber es ist so, gerade in der Überschrift am Kreuz des Herrn Jesus, in drei Sprachen, Lateinisch, Griechisch und Hebräisch, zeigt uns diese Welt in weiteren drei Facetten. Lateinisch war die Welt, war die Sprache der Politik damals und der Weltherrschaft des Römischen Reiches. Und da haben wir den Bereich der Politik. Und dann haben wir in dem Griechischen, der Sprache der Philosophie und Wissenschaft von damals, und in Hebräisch haben wir die Sprache der Religion. Und der Teufel braucht all diese Bereiche, Politik und was alles damit verbunden ist, benutzt er, um die Menschen abzuhalten von Gott. Ja? Und er benutzt Wissenschaft und Philosophie, um die Menschen abzuhalten von Gott. Und er benutzt Religion, so wie sie vom Menschen gemacht ist, benutzt er, um die Menschen abzuhalten. Und jeder kann da so seine Nische finden. Aber eben, das ist Ägypten unter dem Pharao und das Volk Israel wurde befreit, erlöst aus diesem Machtsystem Ägypten und aus der Herrschaft des Pharao. Und dann ging es durchs Rote Meer. Ausdrücklich wird gesagt in 2. Mose 13, dass Gott sie eben nicht den direkten Weg führte ins verheißene Land. Ich war, man hätte aus dem Nildelta, Goshen, direkt zum Mittelmeer gehen können und dann schön im Mittelmeer entlang in den heutigen Gazastreifen und man wäre in Kanaan gewesen. Aber Gott hat Israel einen Umweg geführt. Sie mussten mehr nach Süden, um dann durchs Schilfmeer hindurchzugehen. Ich lese 2. Mose 13, Vers 17. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister. Die Philister waren im heutigen Gazastreifen. Und der Weg durchs Land der Philister wäre also der Weg gewesen, gerade der Mittelmeer entlang in Ägypten und dann direkt ins Land der Philister und damit dann ins Land Kanaan. Wiewohl er nahe war, denn Gott sprach, damit es das Volk nicht gereue, wenn sie den Streit sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Und Gott führt das Volk herum, den Weg der Wüste, des Schilfmeeres. Und die Kinder Israel zogen gerüstet aus dem Land Ägypten herauf und so weiter. Also Gott hat den Umweg gemacht. Sie mussten durchs Schilfmeer, das ist also der Arm des Roten Meeres auf der ägyptischen Seite, dann kommt dazwischen die Sinai-Halbinsel und dann nochmals das Rote Meer. Und auf der anderen Seite ist dann Saudi-Arabien. Aber der Durchzug war also gerade direkt nach dem Auszug durch diesen ersten Arm des Roten Meeres und da kamen sie in die Sinai-Wüste. Und damit war der Weg zurück abgeschnitten. Und das ist so wichtig, wenn jemand sich bekehrt, dass er die Brücken ins alte Leben abschneidet. Und auch all diese gefährlichen Freundschaften, die wieder zurückführen könnten ins alte Leben, dass er die abschneidet. Und dazu ein Vers aus Galater 6. Da sagt der Apostel Paulus, ich bin der Welt gekreuzigt, das heißt, ich bin auch für die Welt nicht mehr zu haben. Ich war, wenn jemand am Kreuz hing, von den Römern gekreuzigt, dann wussten alle Leute, den müssen wir nicht mehr zur nächsten Party einladen. Das ist vorbei, definitiv vorbei. Der ist für uns definitiv abgeschrieben. Und so war das Rote Meer also die Trennung von Ägypten. Und diese Trennung ist ganz, ganz entscheidend, dass man als Jungbekehrter hier einen klaren Schnitt vollzieht zur Vergangenheit. Und dann kommt eben die Wüstenwanderung. Da hat Israel viele Erfahrungen gemacht, eben wie Gott ein erlöstes Volk, also Ägypten erlöstes Volk, durch Nöte und Schwierigkeit hindurchführt. Da sieht man auch, das hat nichts zu tun mit Wohlstandsevangelium. Jetzt geht alles gut, alles geht rund und man ist gesund und ja. Nein. Sie haben viel schwierige Situationen erlebt in der Wüste, aber sie haben erlebt, wie Gott treu ist. Und dann kamen sie eben in die Gefilden von Moab, auf der anderen Seite des Jordans. Und jetzt ging es darum, ins verheißene Land zu gehen. Und jetzt verstehen wir, das verheißene Land, das musste erreicht werden, indem man durch den Jordan ging. Auch da hätte Gott sie anders führen können. Denn ja, gar nie durch den Jordan gehen müssen. Wenn die den Weg der Philister gegangen wären, dann hätte es auch keine Durchquerung des Jordans gebraucht. Nun, die Durchquerung des Jordans zeigt also nochmals, dass man sich bewusst werden muss, ich bin mit Christus gestorben, mit ihm auferstanden und nur auf diesem Weg kann ich die geistlichen Reichtümer des Glaubens praktisch in Besitz nehmen. Und jetzt ein ganz wichtiger Hinweis, um die Bildersprache des Alten Testaments zu verstehen. Diese Bildersprache ist uns so gegeben durch den Heiligen Geist, dass uns dargelegt wird, wie ein Gläubiger in seiner Entwicklung im Glaubensleben Dinge wahrnimmt, bewusst wird und die dann auch praktisch umsetzt. Ich weiß, man kann sich fragen, ja, warum ist da zweimal Totenauferstehung, das Rote Meer und dann der Jordan? Ja, es geht um Folgendes. Auszug aus Ägypten bedeutet Bekehrung. Und dann Durchzug durchs Rote Meer bedeutet, der Herr Jesus und sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung bedeutet, dass jetzt für mich ein völlig neues Leben begonnen hat. Ich kann nichts mehr zu tun haben mit der Welt und mit meiner Vergangenheit. Da ist jetzt ein Bruch. Und dann kommt die Wüstenwanderung. Ja, die ist ein Bild des Lebens hier auf dieser Erde, mit allen Schwierigkeiten und Versuchungen. Ja, aber Ägypten ist doch auch ein Bild der Welt. Ja, aber die Welt im Sinn dieses bösen Systems, das von Satan beherrscht, gleich, aber eben um zu verstehen, wie nimmt man diese Reichtümer in Besitz, da muss man sich auch wieder bewusst werden, dass ich eben mit Christus gestorben bin und dass ich mit ihm in einem ganz neuen Leben leben will. Und das ermöglicht den Zugang zu diesen geistlichen Reichtümern. Also es wird hier nochmal gezeigt, ein Gläubiger, der die Erfahrung der Wüste gemacht hat und jetzt im Glauben weiterkommt und diese Reichtümer in Besitz nimmt. Und so sehen wir, im übertragenen Sinn ist die Wüstenwanderung gleichzeitig mit dem Leben im Land. Ja? Ja, wir sind in dieser Welt mit allen Schwierigkeiten und Nöten. Aber eben, wir dürfen in das Land eingehen und die geistlichen Reichtümer in Besitz nehmen. Das ist gleichzeitig. Aber es wird uns eben nacheinander gezeigt in der Bildersprache, weil uns gezeigt wird, wie ein Gläubiger in seinem Wachstum eben das nach und nach realisiert, wahrnimmt, versteht, umsetzt. Und dann verstehen wir eben nochmals das, was wir schon gestern behandelt haben, diese 2,5 Stämme. Die waren auch fast am Ziel und die sagten, uns reicht das hier. Uns reicht das Ostjordanland. Und da sehen wir auch eben das Problem von Gläubigen, die einfach nicht noch weiter wachsen wollen im Glauben. Nun, was bedeuten diese Reichtümer, die Satan uns eben streitig machen will? Das ist die Armee von Kanaan, die Israel hindern will. Ja, schlagen wir mal auf, Epheser 1. Und da sieht man, der Apostel Paulus war kein Grossist, sondern ein Detailist. Grossisten, die gehen mit großen Mengen um und das Einzelne ist dann nicht mehr so wichtig. Aber Detailisten, die haben ein Auge für die kleinen Dinge. Und so ist das, der Apostel Paulus sagt nicht einfach, wir sind gesegnet worden mit allen geistlichen Segnungen und dann Punkt. Sondern er schreibt aus dem Gefängnis, Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und dann geht der Satz weiter. Und er macht einfach keinen Abschluss des Satzes bis Vers 14. Das ist der längste Satz im Neuen Testament. Da sehen wir einen Gefangenen in Rom, der so voll ist von diesen Reichtümern des Glaubens. Er sagt, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Also hier wird klar gemacht, wir sind keine Zufallstreffer. Viele Menschen denken, wenn ein Baby auf die Welt kommt, das ist so ein Zufallstreffer. Das hat es dann bei Baby gegeben, ja? Und das haben die Eltern vielleicht auch so empfunden von dem Überbringer des Epheserbriefes. Kapitel 6 macht klar, das war Tychikus. Und Tychikus heißt Zufallstreffer. Ja, im Heidentum geboren, bekam den Namen Zufallstreffer. Ein Baby. Aber Tychikus durfte sich bekehren und er durfte dann lernen, selbst wenn deine Eltern dich gar nicht gewollt hätten, du bist einfach gekommen. Gott hat dich gewollt, von Ewigkeit her, auserwählt, vor Grundlegung der Welt, bevor Gott das Universum und den Planeten Erde erschaffen hatte, war er schon erwählt, gewollt von Gott dem Vater. Das sind Dimensionen, die sind so gewaltig, aber die erfreuen das Herz. Ich meine, all diese Gläubigen, die irgendwie mit Identitätsproblemen kämpfen und fehlender Akzeptanz und fehlender Liebe und Elternliebe oder Vaterliebe und so weiter, wenn man dann erfassen darf, dass Gott, der Vater, mich gewollt hat, von Ewigkeit her, dann verblassen so viele traurige Dinge, die man in diesem Leben erfahren kann, daneben völlig. Wie uns auserwählt hat in ihm, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Und dann, nächster Punkt. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, ja, hier geht es um zur Vorbestimmung, zur Sohnschaft. Auf Griechisch steht hier übrigens das Wort hyotesia. Das ist das griechische Wort für Adoption. Wörtlich heißt es Sohnesstellung. Setzen in die Sohnesstellung. Adoption. Darum, in englischen Bibeln steht hier Adoption. Und in französischen Bibel Adoption. Auf Deutsch Sohnschaft ist auch richtig. Aber es ist wichtig, es geht hier um Sohnschaft durch Adoption. Warum? Ja nun, wir werden auch Kinder Gottes genannt durch Wiedergeburt. Nicht wahr? Johannes 1, Vers 12. So vielen aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Die nicht eben natürlich, sondern aus Gott geboren sind. Da geht es um folgenden Gedanken. Durch die Wiedergeburt hat Gott uns zu seinen Kindern gemacht. Und zwar, Wiedergeburt bedeutet, Gott hat sein eigenes Leben uns gegeben. Der Herr Jesus ist das Leben, das ewige Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn man sich bekehrt und an den Sohn Gottes glaubt, heißt es in Johannes 3, Vers 16, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist Präsenz, Gegenwart. Leben habe in der Gegenwart. Das ist die Wiedergeburt. Der Besitz des ewigen Lebens als gegenwärtigen Besitz. Und Gottes Kindschaft bedeutet, wir sind von Neuem geboren worden und sind jetzt Kinder Gottes. Aber Adoption drückt etwas anderes aus. Wir existierten einmal ohne Beziehung zu Gott. Und dann kam der Moment, wo Gott uns angenommen hat als seine Söhne und übrigens Söhne und Töchter. Wenn steht Sohnschaft, ist Tochterschaft eingeschlossen, ganz selbstverständlich. Nicht wahr? Das ist in der Bibel so. In der Bibel haben wir kein Genderismus und auch kein Feminismus und nichts. Und darum sagt der Apostel Paulus nicht, liebe Brüder und Schwestern und ja, was auch immer, sondern er sagt, geliebte Brüder. Und bei Brüdern sind eben die Schwestern normalerweise auch eingeschlossen. Und wenn er dann ganz bewusst die Geschlechter ansprechen will, dann sagt er in 1. Timotheus 2, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, desgleichen, dass die Frauen, ja. Aber Brüder ist normalerweise, kommt immer auf die Stelle darauf an, schließt das die Schwestern ein. Es gibt eben auf Griechisch nicht das Wort Geschwister. Nicht wahr? Das deutsche Wort Geschwister ist ein bisschen speziell. Da ist sofort klar, da sind Brüder und Schwestern gemeint. Allerdings muss man sagen, das Wort Geschwister geht zurück nicht auf Brüder, sondern auf Schwestern. Geschwister, aber die Brüder wissen, dass sie auch gemeint sind. Ja, das ist mal der umgekehrte Fall, gibt es auch in der Sprache. Also, in der Sohnschaft sind die Töchter auch eingeschlossen. In 2. Korinther 6, dort hat der Apostel Paulus ganz ausdrücklich gesagt, dass Gott uns aufnimmt, eben als seine Söhne und Töchter. Ja, das hat er zwischendurch mal so gesagt, damit die wirklich noch Zweifel haben, dass wir dann wissen, ach so, natürlich. Also immer wenn von den Söhnen Gottes gesprochen wird, dann sind die Töchter auch gemeint. Selbstverständlich. Ja, und eben in der Sohnschaft geht es darum, einmal waren wir ohne Gott. Und dann kam der Moment, wo Gott uns so nahe zu sich genommen hat, dass wir zu seiner Familie gehören. Und zwar durch Adoption. Das drückt Adoption aus. Nicht wahr, dass man einmal nicht das Kind war, nicht Sohn war, nicht Tochter war, aber dann Sohn, Tochter geworden ist. Das sind zwei verschiedene Aspekte. Kindschaft drückt einfach aus, man ist das Kind, ja, weil man das Leben der Eltern bekommen hat. Aber in der Adoption wird dieser Gedanke betont, wir waren einmal ohne und dann wurden wir. Und hier wird übrigens gesagt, wir seien zuvor bestimmt zur Sohnschaft, also zur Adoption, durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist ganz gewaltig. Wir denken ja vielleicht oft, Gott hat uns gerettet, weil er uns glücklich machen wollte. Das ist absolut korrekt. Aber das steht jetzt hier in dieser Stelle nicht. Sondern es heißt, dass Gott uns wollte für sich, zu seiner eigenen Freude. Das sind wieder Dimensionen. Gott freut sich an seinen Söhnen und Töchtern und er wollte diese Freude haben. Er wollte uns für sich. Das ist hier ausgedrückt. Und dann muss ich natürlich noch erklären, diese Zuvorbestimmung, das bedeutet nicht, dass Gott andere Menschen nicht gewollt hätte oder die sogar für die Hölle bestimmt hätte. Das hat Calvin gelehrt. Oft wird gesagt, nein, Calvin war nicht so extrem calvinistisch. Seine Schüler waren extremer. Aber ich kann es zeigen in seiner Institutio, dass er wirklich davon spricht, dass Gott Menschen für die Verdammnis bestimmt hatte. Und dann gibt es eben diese, die nicht so weit gehen wie Calvin, die sagen, nein, Gott hat einfach einen Teil der Menschheit auserwählt und die anderen, ja, die gehen verloren, weil sie nicht wollen, wobei, man müsste sagen, sie können auch gar nicht anders. Aber die biblische Auserwählung und Zuvorbestimmung ist nicht das. Wir finden nämlich in Römer 8 die goldene Kette, wie das die Reformatoren genannt haben. Die hat dort 5 Glieder. Ich lese aus Römer 5, Vers 29. Römer 8, Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das ist eine Kette mit 5 Verben. Zuvor erkennen, zuvor bestimmen. Berufen, rechtfertigen, verherrlichen. Und die sind in einer logischen Abfolge. Also die er zuvor erkannt hat, die hat er zuvor bestimmt. Eine Säule der 5 Säulen der Calvinisten heißt, dass die Zuvorbestimmung keine Bedingung hat, bedingungslos sei. Falsch. Die Bibel sagt, es gibt eine Bedingung. Die, welche er zuvor erkannt hat, die hat er zuvor bestimmt. Wenn Zuvorbestimmung das erste Glied wäre, dann könnte man das so sagen. Aber die Bibel sagt genau das Gegenteil. Und was bedeutet zuvor erkennen? Ist das Wort, das auch bedeutet zuvor wissen. Petrus sagt in 2. Petrus 3, da ihr dies alles im Voraus wisst, dann müssen das und das die Konsequenzen sein. Vorher wissen. Gott wusste im Voraus, wer von uns, wenn einmal das Evangelium an uns herankommt, schließlich nachgeben wird. Und er hat beschlossen, diese Menschen, die will ich als meine Kinder. Die adoptiere ich für mich. Denen gebe ich das Leben meines Sohnes, sodass sie Kinder Gottes werden. Und so ist also das abhängig von dieser Vorbedingung. Auch bei der Auserwählung wird das gesagt. In 1. Petrus 1, Vers 2 heißt es, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Nach Prognosis Gottes. Und das Wort Prognosis, das kennen wir von der Wetterprognose. Und wissen genau, als die da den Sturm zuvor erkannt hatten, der gestern da vorübergegangen ist, die haben im Voraus erkannt, dass ein Sturm kommt. Aber das zuvor erkennen der Leute von der Wetterprognose, das hat den Sturm überhaupt nicht beeinflusst. Die haben nicht gemacht, dass der Sturm kommt. Und ihre Vorkenntnis hat keinen Einfluss auf den Verlauf des Wetters gehabt. Und so ist das. Gott wusste, aber das ist nicht, dass er das irgendwie gemacht hätte. Aber Gott wusste ganz genau, wer wird, wenn Gott einmal zieht zur Bekehrung, wer wird diesem Zug nachgeben. Und aufgrund dessen hat er beschlossen, die will ich als meine Söhne und Töchter. Und dann heißt es eben, die er zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Da kam der Moment, wo dieser entscheidende Ruf kam, den wir dann nachgegeben haben, was zur Bekehrung geführt hat. Und diese Menschen hat Gott gerechtfertigt, gerecht gesprochen, weil er alles vergeben hat. Und die hat er auch verherrlicht. 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und durch die Wiedergeburt wird der Mensch eine herrliche Kreatur, eine neue Schöpfung. Das ist verherrlicht. Das gehört alles zu diesen Reichtümern des Landes. Und jetzt könnten wir eben in Epheser 1 da weiterfahren mit diesem langen Satz, aber dann wäre die Bibelwoche jetzt eine Betrachtung des Epheserbriefes. Ja? Aber nur um zu erklären, worum geht es. Jetzt können wir Kapitel 1 durchgehen im Epheserbrief, dann Kapitel 2 und Kapitel 3 und als Detailisten all diese Dinge erfassen und eben plötzlich geht einem das auf. Was bedeutet das? Gott, der Vater, wollte mich von Ewigkeit her. Und jetzt wieder der dramatische Fall, traurige Fall. Jemand müsste sagen, meine Eltern hätten mich gar nicht gewollt. Und es gibt ja sogar Leute, die sagten, am liebsten hätte meine Mutter mich abgetrieben. Es ist wirklich fürchterlich, sowas, dass es sowas gibt. Aber es gibt's. Aber selbst solche könnten dann als Erlöste sagen, aber Gott, der ewige Gott und Vater, hat mich gewollt von Ewigkeit her. Vor Erschaffung der Welt. Das war schon, ich war wichtiger als die Erschaffung der Welt. Da war schon der Plan klar, er will mich. Und wenn man das eben so erfasst und beginnt sich daran zu freuen und kann auch dafür danken, ja, dann ist man im Land und setzt eine Fußsohle nach der anderen auf. Und dann gibt es manchmal Leute, die denken, ja, jetzt bin ich aber sehr weit gekommen im Glaubensleben. Ich habe das wirklich mal erlebt. Da war so eine Besprechung, Jugendgruppe, und dann sagt eine Person, ja, eigentlich brauchen wir jetzt nicht mehr so Lehre. Das haben wir bis jetzt so in der Vergangenheit gehabt, aber jetzt haben wir so viel gelernt, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt brauchen wir viel mehr Praxis. Und wie? Jetzt wissen wir genug. Und dann musste ich denken an Josua. Nachdem werden das noch einzeln dann sehen, das Land erobert worden ist, eben Stück um Stück und Teil um Teil. Und da hätte man denken können, nach der Liste all der eroberten über 30 Königreiche in Kapitel 12, jetzt haben wir es. Kapitel 13, Vers 1. Und Josua war alt, wohlbetagt, und der Herr sprach zu ihm, du bist alt, wohlbetagt, und vom Land ist sehr viel übrig in Besitz zu nehmen. Dies ist das Land, das noch übrig ist. Gewaltig. Da haben wir das Gefühl, jetzt haben wir schon so viel gesehen. Ja, ist das schön. Freut man sich über die Fülle. Aber da muss man sich klar sein. Da muss man zur Erkenntnis kommen. Da Kapitel 13. Es ist noch so viel übrig. Wir werden das ganze Leben nie fertig werden. Und auch wenn wir Woche um Woche neue Dinge eben erkennen dürfen und uns daran freuen dürfen. Aber wir werden nie fertig werden. Das Land ist so unerschöpflich, um erobert zu werden. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu Josua 4. Wir haben gelesen bis Vers 11, ist das korrekt? Und jetzt kommt Vers 12, und die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse zogen gerüstet von den Kindern Israel her, haben wir auch gelesen. Und jetzt Vers 14, da zu dieser Zeit wird Josua groß in den Augen von ganz Israel, haben wir auch gelesen. Und jetzt wird eben klar, sie haben erkannt, eigentlich ist der auf der gleichen Stufe wie Mose. der uns damals aus Ägypten durchs Rote Meer geführt hat, ein Bild des Todes und der Auferstehung Christi. Und jetzt Josua hat im Prinzip das gemacht mit dem, durfte das machen mit dem Jordan und so hineinführen. Und jetzt wird dadurch eben nochmals klar, eben wie diese beiden Bilder, Rotes Meer und Jordan, eng miteinander zusammenhängen, aber es ist doch nicht ganz genau das Gleiche. Ja? Da geht es um Trennung von der Welt, und hier geht es um Inbesitznahme des Reichtums des Glaubens. Josua 4, Vers 15. Und der Herr sprach zu Josua und sagte: Gebiete den Priestern, welche die Lade des Zeugnisses tragen, dass sie aus dem Jordan heraufsteigen. Und Josua gebot den Priestern und sprach: Steigt aus dem Jordan herauf. Und es geschah, als die Priester, welche die Lade des Bundes des Herrn trugen, aus der Mitte des Jordan heraufstiegen, als die Fußsohlen der Priester sich abgerissen hatte auf das Trockene, da kehrten die Wasser des Jordan an ihren Ort zurück. Und sie flossen, wie früher, über alle seine Ufer. Und das Volk stieg aus dem Jordan herauf am 10. des ersten Monats und sie lagen sich in Gilgal an der Ostgrenze von Jericho. Und jene 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua zu Gilgal auf und er sprach zu den Kindern Israel und sagte: Wenn eure Kinder euch künftig, eure Kinder künftig ihre Väter fragen und sprechen, was bedeuten diese Steine? So sollt ihr es euren Kindern kundtun und sprechen: Auf trockenem Boden ist Israel durch diesen Jordan gezogen. Denn der Herr, euer Gott, hat die Wasser des Jordan vor euch ausgetrocknet, bis ihr hinübergezogen wart. So wie der Herr, euer Gott, mit dem Schilfmeer tat, das er vor uns austrocknete. Bis wir hinübergezogen waren, damit alle Völker der Erde die Hand des Herrn erkennten, dass sie stark ist, damit ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet alle Tage. Am 10. des Monats Abib oder Nissan kamen sie ins Land. Und das ist natürlich ein wunderbares Jubiläum. Was war der 10.1. damals in Ägypten? 4 Tage vor dem Passa, da musste jeder ein Lamm in Verwahrung nehmen. Da wurden die Passalämmer in den Familien untergebracht. Im Haus. 4 Tage zuvor. Übrigens genauso, wie das war, am 10.1. kam der Herr Jesus auf dem Esel reitend vom Ölberg durchs Kidron-Tal nach Jerusalem. Das Lamm Gottes zog ein nach Jerusalem. Aber erst dann, Tage danach, an Karfreitag, wurde er gekreuzigt. Also, das ist der Tag, das entspricht Palmsonntag, als das Lamm Gottes nach Jerusalem kam. Das entsprach damals, als sie das Lamm in die Familie nahmen. Und diese 4 Tage waren ganz wichtig, denn die Kinder bekamen dadurch eine Beziehung zu dem Lamm. Die konnten, ja, im Haus hat man normalerweise nicht die Tiere, ja, aber die hatten das Lamm im Haus. Und da konnten sie damit spielen. Und da entstand eine Beziehung. Und dann kam der Tag, der 14., wo sie geschlachtet werden sollten. Und das hat geschmerzt. Aber das war darum, dass sie verstehen, damit wir gerettet werden aus Ägypten, musste das Lamm sterben und leiden und sein Blut geben. Ja, jetzt machen wir Pause und fahren dann mit den 12 Steinen hier weiter.